Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und willkommen zurück zu unserer neuen Folge von Beyond Lifespan. Wir machen heute den zweiten Teil unserer Besprechung der Sonne. Gut und böse, wir haben letztes Mal gehört, die Sonne hat tolle Funktionen, hilft uns mit UVB-Strahlung, Vitamin D zu produzieren. Aber sie hat auch eine Rolle in der zirkadianen Rhythmik, das heißt, hilft uns beim Schlafen und beim Wachwerden, kann unsere Laune steigern, beziehungsweise wenn es nicht funktioniert, sind wir in der doch auch gut bekannten Winterdepression. Also Sonne hat viele Funktionen, aber eben auch einiges an negativen Aspekten, also Gefahren, die die Sonnenstrahlung mit sich bringt, und darüber wollen wir heute sprechen, also über die sonneninduzierte Krebswahrscheinlichkeit, die sich natürlich hier zuspitzen kann in verschiedene Krebsarten, das gehen wir dann durch. Aber zuerst möchte ich noch sprechen über das Photoaging, also über die sonneninduzierte Hautalterung. Und dazu gibt es ja das ganz berühmte Bild aus dem New England Journal of Medicine von einem LKW-Fahrer, der also 32 Jahre LKW gefahren ist und natürlich dementsprechend viel Sonne abbekommen hat, aber immer nur von links, weil er ja da gesessen ist an seinem Lenkrad und rechts nicht. Das heißt, er hat eine sehr interessante halbseitige Sonnenschädigung erlitten, also Photoaging im Split-Face sozusagen. Und das Bild, das geben wir eigentlich auch in die Shownotes dazu, das ist eigentlich ein weltberühmtes Bild, was eigentlich sehr gut illustriert, was die Sonne im Negativen auch fähig ist. Aber wie funktioniert eigentlich das Hautaltern durch die Sonne, also das Photoaging? Zunächst wollen wir mal unterscheiden, es gibt das Photoaging eben durch chronische UV-Strahlung, aber es gibt auch das chronologische Hautaltern, was einfach normalerweise passiert. Natürlicher Alterungsprozess aufgrund von Genetik und internen Mechanismen. Ja. Aber einer der Haupttreiber neben dem Rauchen ist tatsächlich die UV-Strahlung, wenn wir das Hautalter uns anschauen. Und die altersbedingten Veränderungen der Hautstruktur, wenn man es einmal durchgeht von außen nach innen, sind einmal auf Ebene der Epidermis, also der obersten Hautschicht, das sind die Keratinozyten, das sind die Zellen der obersten Hautschicht, die proliferieren nicht mehr so gut, das heißt, diese Hautschicht nimmt an Dicke ab und ist insgesamt dann ist einfach eine dünnere, weniger robuste Konstruktion. Darunter finden wir die Epidermis, unter der Epidermis finden wir die Dermis. Jetzt haben wir es richtig. Und diese epidermale Verbindung, diese Hautschichten, die stehen ja miteinander in Kontakt. Ja? Und da gibt es diese Junctions, nennt man die. Das sind so wie so Klettverschlussverbindungen, könnt ihr euch ja vorstellen. Und die sind zum Beispiel dann in der alten Haut, fotogealterten Haut, durch Strahlung gealterten Haut auch geschädigt. Das heißt, wir haben weniger Widerstand gegen mechanische Belastungen, und über diese Junctions sind auch Nährstoffe, kommen Nährstoffe in die Haut über das Kapillarbett, über die kleinen Blutgefäße, und auch das ist weniger gut möglich. Das heißt, wir haben schlechtere Nährstoffversorgung auch in den Hautschichten. Die Dermis selber, eben wie gesagt Epidermis, Dermal Junctions, dann Dermis, also in der Dermis selbst sind wir jetzt angekommen, gibt es Themen wie verminderte Kollagenpräsenz, das heißt vermehrter Kollagenabbau, und aber auch Elastinabbau. Das heißt, die Haut von der Architektur her, von der Qualität her, ist weniger gut. Wir haben auch hier eine schwierige Situation, wenn wir Wundheilung uns anschauen, das heißt, die Haut heilt schlechter. Aufgrund dieser reduzierten mechanischen Festigkeit, Elastizität, kommt es natürlich aber auch zur ästhetisch nicht so schönen Faltenbildung der Haut vermehrt. Und auch eine wichtige Proteinklasse, die Matrix-Metalloproteinasen, die MMPs, die nämlich das Kollagen zersetzen, diese Enzyme, die Kollagen abbauen, diese werden vermehrt produziert, besonders unter UV-Einfluss, also und das UV-Strahlen treibt diese Enzyme in ihrer Tätigkeit an. Dies führt eben zur beschleunigten Degradation von den Kollagenfasern. Also die Faktoren, die die Hautalterung beeinflussen, ganz klar, UV-Strahlung. Wir haben gesagt, Rauchen, ganz schlecht. Und natürlich dann die freien Radikale, die daraus entstehen. Das ist auch ein Thema, was sowohl von der UV-Strahlung als auch vom Rauchen angeheizt wird. Und dann haben wir natürlich die mechanische Spannung der Haut durch diese, wir haben schon gesagt, diese mangelnde Architektur, diese schlechte Architektur ohne Kollagen, ohne Elastin, wird natürlich dann die Zellspannung weniger und auch das macht uns Probleme. Also wenn man das alles zusammennimmt, das ergibt das typische Bild, das wir vor uns sehen, wenn wir gealterte Haut, fotogeschädigte Haut uns anschauen. Es ist aber eben, wie gesagt, nicht nur ein optisches Problem, sondern es wirkt sich auch auf die Funktion der Haut aus und die Barrierefunktion der Haut ist eine ganz wichtige Rolle, die die Haut hat, weil die Haut ist unser größtes Organ und natürlich unser Schutz gegen die Außenwelt, unser Interface mit der Außenwelt. Und die Dicke nimmt ab, die Feuchtigkeit nimmt ab, die Haut, die geschädigte, durch Sonneneinstrahlung geschädigte alte Haut, wird trocken und fängt zu jucken an. Die Lipidproduktion leidet und diese Lipide, die an der Hautoberfläche ja unseren Film über der Haut charakterisieren, die sind dann auch weniger da und da haben wir wieder eine Verminderung der Barrierefunktion. Ihr könnt euch vorstellen, die Haut ist aufgebaut wie eine Ziegelwand, ja, und diese Ziegelwand, das sind unsere Zellen der Haut, die Ziegel und dazwischen ist Beton, ja, die diese Wand zusammenhält und das sind diese Lipide. Und wenn diese Lipide fehlen, dann haben wir quasi Ritzen zwischen unseren Hautzellen und da können wieder die Erreger, die Viren, die Bakterien, aber auch andere Schadstoffe aus der Umwelt können da hineinschlüpfen in die Haut. Das ist einfach die Hautbarriere, die hier nicht mehr richtig funktioniert. Des Weiteren ist die Thermoregulation eingeschränkt. Haut funktioniert auch als unser Ausgleich von Hitze und Kälte. Wir können also Schweiß nicht mehr in der Form produzieren, wie wir es gewohnt sind. Und das beeinträchtigt natürlich auch unseren Ausgleich für Risiko von Hitze und Kälte und bedingt dann wieder, dass Patienten mit fotogeschädigter Haut, mit alter Haut, leichter von Hitzschlägen und so weiter betroffen werden. Und die Kollagene, wie gesagt, die sind das Architekturelement in unserer Haut und die werden, wie gesagt, auch hier reduziert. Und wenn wir hier von Funktionsproblemen sprechen, was ja Kollagen definitiv mit einschließt, dann können wir einfach davon ausgehen, dass unser gesamtes Gebälk, die ganze Hautstruktur natürlich weniger robust ist. Und gleichzeitig mit der schlechten Struktur der Haut geht einher die schlechte Pigmentsituation. Das heißt, wir haben Flecken, wir kriegen all diese typischen Altersflecken, Pigmentprobleme und können auch die nicht mehr so gut reagieren auf die Sonne, indem wir die Melanozytenproliferation haben, die Bräunung. Das heißt, wir haben auch eine verminderte Reaktivität da. Also wir haben verminderte Reaktivität im Bereich Thermoregulation. Wenn wir uns auf die Sonne vorbereiten wollen durch Bräunung, das funktioniert auch nicht mehr so gut. Die Architektur durch Kollagene ist gestört, die Elastizität geht verloren. Also ihr seht schon, die Barrierefunktion habe ich gesagt, gell? Also wir haben viele Schutzmaßnahmen, die uns die Haut zur Verfügung stellt und regulatorische Funktionen, die dann beeinträchtigt sind. Was können wir also tun? Präventive Maßnahmen helfen uns am besten, das heißt die UV-Strahlung können wir hintanhalten durch eben alle möglichen Maßnahmen. Wir brauchen Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor, Präparate, wir brauchen Sonnenbrillen, wir brauchen natürlich aber auch Hüte. Das funktioniert eigentlich am besten. Und wenn wir dann die Haut wieder reparieren wollen, das führt uns natürlich jetzt zu einem ganz großen Thema, über das könnte man lange sprechen. Da gibt es natürlich in der Skincare verschiedenste Ansätze. Ja. Also fotogeschädigte Haut wieder zu regenerieren, ist ja der heilige Gral in der Kosmetik, weil was ist das Thema? wenn ein Patient oder ein Kunde sagt, ich möchte wieder jünger ausschauen, es ist das. Es ist die Hautqualität, es ist Falten, es sind Flecken, Pigmentflecken, es ist genau das. Und das natürlich zu korrigieren, die Industrie der Kosmetikprodukte hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Jetzt ist die Frage, wie geht man das am besten an? Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, bekanntes Retinol, aber es ist tatsächlich ganz interessant, nur als Randnotiz habe ich neulich in einer wissenschaftlichen Tagung wieder gesehen, bei einer Präsentation von einer Kollegin der Universität Oxford, dass die Retinol-Applikation auf Haut tatsächlich dazu führt, dass das biologische Alter der Haut epigenetisch erhöht wird. Das heißt, durch die vermeintliche Verbesserung der Hautqualität durch Retinol, optische Verbesserung ja, vielleicht sogar strukturelle Verbesserung der Architektur ja, aber epigenetisch Hautalterung wird dadurch angeheizt. Wahrscheinlich, weil es sehr aggressiv natürlich inflammatorisch wirkt, also entzündungsentstehend, und da ist also auch aus meiner Sicht, das ist nicht der Stein der Weisheit, da hat man vielleicht eine schönere Haut, aber ist sie dann wirklich gesünder? Weiß ich nicht. Also wenn das epigenetische Alter dementsprechend hoch ist, ich würde sagen, nein. Also hier gibt es dann verschiedene Methoden. Es gibt verschiedene Signalwege, das führt jetzt wirklich zu weit, aber ich habe mich auch in der Wissenschaft stark damit befasst, wie man Reparaturmechanismen in der Haut, in der gealterten Haut vor allem natürlich anregen kann. Und da gibt es wirklich auch tolle neue Entwicklungen, die man sich durchaus mal ansehen kann. Aber jetzt einen Schritt weiter hier, weg von der Hautalterung durch die UV-Strahlen hin zu dem Krebsrisiko durch das Sonnenlicht. Also wir haben in der letzten Folge schon mal gesagt, es gibt verschiedene UV-Strahlen, die hier zu unterscheiden sind. Die UVA-Strahlen dringen tief in die Haut ein und sind vor allem für die Hautalterung verantwortlich, die wir gerade besprochen haben. Aber die UVB-Strahlen, die sind energiereich und versuchen den Sonnenbrand. Und beide sind relevant für die Hautkrebsentstehung. Ja? Und interessant ist, vielleicht ein kleiner Vorgriff, dass die chronische Exposition zu den UV-Strahlen gar nicht das Allerschlimmste zu sein scheint, was man tun kann, sondern es ist auch dieses Intervall schwierig. Also diese typische Sonnenbrandkultur aus dem Urlaub, das schaut aus in der Literatur, als wäre das wirklich vielleicht sogar das Allerschädlichste. Aber ich stelle euch noch ganz kurz vor, was für Hautkrebse gibt es eigentlich und wie sind die unterschiedlich in ihrer Gefährlichkeit einzuordnen. Also es gibt zwei Hautkrebssorten, die sehr häufig sind. Die werden eigentlich als weiße Hautkrebse bezeichnet. Das eine ist das Basalzellkarzinom und das ist der häufigste Hautkrebs. Ja? Also 80% der nicht-melanozytären, also nicht schwarzen oder melanomartigen Hautkrebse sind das. Kaum Metastasierungsrate, wächst verdrängend und infiltrierend. Wenn man den nicht behandelt, kann es natürlich schon ein Riesenthema sein. Ich habe einen Patienten gehabt zum Beispiel, der hat das nicht behandelt hier am Auge. Das hat dann das Auge infiltriert und das Auge musste dann schlussendlich mit dem Basalzellkarzinom entfernt werden. Also wenn man das lange Zeit ignoriert, kann das schon schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Aber es ist nicht der typische Krebs, der dann metastasiert und einen auf diese Weise dann zur Strecke bringt. Genauso wenig das Plattenepithelkarzinom, das ist auch häufig. Das macht 20% der nicht-melanozytären Hautkrebse aus. Kann häufiger metastasieren als das Basalzellkarzinom, aber eher bei immungeschwächten Patienten und ist auch, wenn man es gut erkennt und chirurgisch entfernt, eigentlich eine nicht so problematische Situation. Nämlich im Vergleich zum Melanom. Das ist die tödlichste Form vom Hautkrebs und hat natürlich das größte Metastasierungspotenzial und entsteht aus den Melanozyten, den Pigmentzellen der Haut. Also das ist auf jeden Fall etwas, auf das wir besonders aufpassen müssen. Und die UV-Strahlung und das Krebsrisiko noch einmal hier im Überblick. Die Sonnenbänke, genau wie die Sonne selber, induzieren alle Krebse, also alle drei, die ich jetzt genannt habe, also Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom und Melanom. Es geht einfach über diese DNA-Schädigung, die UV-Strahlen dringen in die Zelle ein, schädigen das Genom, dadurch entstehen Mutationen und Mutation heißt oftmals eben ungehindertes Wachstum, also Wuchern von Zellen, und das ungehinderte Wachstum und Wuchern von Zellen ist gleich Krebs. Das heißt, je nach der Zelle, die befallen wird, kann dann natürlich, die mutiert, soll das heißen, kann natürlich dann diese unkontrollierte Zellteilung entstehen durch die Mutation und dann haben wir den Hautkrebs dementsprechend vorliegen. Und eben die chronische Exposition das ist eben, was ich vorher gemeint habe. Also wenn man zum Beispiel arbeitsbedingt permanent im Freien irgendwie ist und von der Sonne angestrahlt wird, ist natürlich ungesund, macht auch Hautkrebs, aber scheint stark eben vor allem Plattenepithelkarzinome hervorzurufen. Und die intermittierende Exposition, also diese typische Sommerurlaub am Strand Geschichte, wo man dann wieder ein paar Monate keine Sonne hat oder wenig und dann wieder den Sonnenbrand aber kassiert, das ist das stärkere Risiko für Melanome. Und das ist eigentlich eine interessante Erkenntnis, die für viele vielleicht überraschend ist. Also das Melanom hier, kurz im Überblick zusammengefasst, ist mit 90% der Fälle, in 90% der Fälle mit übermäßiger UV-Exposition assoziiert. Das heißt, wir haben hier wirklich ganz klar eine Connection zwischen Sonne und Melanom, besonders eben dieses intermittierende Bestrahlen scheint schwierig zu sein. Da gibt es natürlich ein paar Bias, Möglichkeiten, also ein paar Möglichkeiten, diese Studie beeinflussen. Ja. Also zum Beispiel natürlich, dass dunklere Hauttypen besser vor Melanomen geschützt sind und die haben zwar das Hautaltern natürlich als großes Thema, aber die DNA-Schäden vielleicht eher weniger und natürlich diese Typen sind vielleicht aber eher die draußen arbeiten, weil vielleicht einer mit ganz heller Haut und Sommersprossen vielleicht schon weiß, naja, ich kann keinen Job nehmen, wo ich den ganzen Tag draußen in der freien Sonne stehe. Daher ist das natürlich eine gewisse Unschärfe vielleicht in so einer Studie. Aber wie gesagt, doch hier ganz eindeutig das Melanom mit den Entstehungen natürlich beeinflusst noch von erblichen Faktoren und natürlich auch, ob man viele Muttermale hat oder nicht. Aber die chronische Sonnenexposition eher weniger problematisch als dieses intermittierende, volle, ich sage mal, Binge-Sunbathing, was die Leute jetzt hier im Sommerurlaub gerne machen. Solarium, habe ich schon gesagt, ist genauso karzinogen wie die Sonne selbst, ist auch von der WHO aus Klasse 1 karzinogen eingestuft, auch beeindruckend eigentlich, muss man sagen, also sehr gefährliche Sache, solche Sonnenbänke, muss ich dringend abraten und zeigt auch in gewissen Meta-Analysen, dass es wirklich alle Hautkrebse genauso treibt, wie die Sonne und sogar bei einer Studie, hat mich auch beeindruckt, habe ich mir auch extra rausgestrichen, dass die Personen, die jemals, also einmal oder mehrere Male, aber einmal auch inkludiert in einer Sonnenbank waren, haben 16% erhöhtes Risiko für Melanome im Vergleich zu denen, die noch nie in einer Sonnenbank waren. Also 16% ist nicht ganz wenig für das, dass man sagt, gut, Sonnenbank früher gang und gäbe, nicht wahr? Also vor 20, 30 Jahren völlig normal, mittlerweile eh schon am Rückzug, aber das muss man wirklich sagen, das ist eine hochgefährliche Sache und sollte man nicht zur Gewohnheit werden lassen. Wir haben schon gesagt, Lichtschutzfaktor sollte immer dabei sein, wenn wir uns der UV-Strahlung aussetzen. UVA und UVB-Strahlung sollte hier blockiert werden. Da gibt es so Breitband-Lichtschutzfaktoren, die decken das alles ab. Als Erwachsener braucht man doch relativ hohe Mengen Lichtschutzfaktor. Also diese Präparate sollte man großzügig auftragen, immer auch erneuern natürlich, nach 2 Stunden spätestens. Oder wenn man eben sehr viel geschwitzt hat oder geschwommen ist, dann muss man hier noch einmal ran und noch einmal das weiter auftragen. Und das Beste aber tatsächlich ist einfach, die Sonne zu meiden in der Mittagszeit. Also von 10 bis 16 Uhr sich am besten nicht offen der Sonne auszusetzen, denn da ist die UV-Strahlung einfach am stärksten. Zuletzt noch gibt es noch ein paar andere Themen der UV-Exposition. Wir haben jetzt über Krebs gesprochen, über Hautalterung gesprochen, aber wir haben auch das Immunsystem, das bei übermäßiger UV-Exposition leiden kann und anfälliger wird für Infektionen. Und auch die Augen, deswegen Sonnenbrille auch ganz wichtig, denn UV-Strahlen kann auch Augenschäden verursachen und sowas wie Photokeratitis, Sonnenbrand der Augen bedingen, was wiederum Melanome auch im Auge hervorrufen kann. Also ganz gefährliche Geschichte. Die Brille nicht vergessen, bitte. Also in der Zusammenfassung Sonne, Freund und Feind gleichsam. Wir müssen sie so nutzen und spielen mit ihr, wie es uns am besten passt. Und da ist am besten natürlich eine kontrollierte Exposition, nicht zu viel, aber gerade natürlich ein bisschen Vitamin D-Produktion wäre schon schön. Und falls aber man viel Sonne meiden, also die vermehrte Sonne meiden möchte, Vitamin D kann man auch exzellent supplementieren. Ich hoffe, es hat uns ein bisschen weitergebracht heute, die Sonne zu kategorisieren und zu lernen, wie wir sie richtig für uns nutzen können. Und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.